Ja, wir befinden uns in einer neuen Predigtreihe seit letzter Woche, Euangelion. Ja, manche Leute können das gar nicht aussprechen und ich wurde schon öfter gefragt, jetzt seit letzter Woche, ja, warum heißt das denn so? Ja, sag doch einfach Evangelium, wenn es darum geht, ne? Aber das ist so, dass genau da dieser Effekt auch der gewünschte Effekt ist, weil Evangelium ist für viele von uns so ein Begriff, den haben wir schon tausendmal gehört und da verbinden wir irgendwie so Basics über den Glauben, aber der sagt uns nichts mehr, der spricht uns irgendwie nicht mehr an, wir finden den nicht mehr so attraktiv für uns, weil wir denken, das ist ein alter Schuh. Und mit diesem griechischen Wort wollen wir auch diesen Effekt so ein bisschen erzeugen, wo wir denken, Euangelion, ja, was heißt das denn eigentlich? Eu, das Griechische für gut, und Angelion, das ist die Botschaft. Das war damals die Botschaft, die ein Bote überbracht hat, diese gute Nachricht, dieses Evangelium. Wenn ein großer Krieg zum Beispiel gewonnen war im Römischen Reich oder im Griechischen Reich, hat man von dem Euangelion gesprochen, von der guten Nachricht, der guten Botschaft. Und so haben wir eine gute Botschaft, die nicht nur das ABC des Glaubens ist, sondern das A bis Z des Glaubens. Luther hat mal gesagt oder soll mal gesagt haben, wir brauchen das Evangelium an jedem Tag des Lebens. Er sagte, ich predige mir das Evangelium jeden Tag. So sagte das Luther. So wichtig ist diese Botschaft. So wichtig ist diese gute Nachricht. Und auch wenn du schon alt bist und das Evangelium schon tausendmal gehört hast und gelesen hast und an dich rangelassen hast, wir brauchen es jeden Tag, jeden Tag. Am letzten Sonntag, da ging es darum, dass wir als Menschen von Gott geschaffen wurden und dass wir gut geschaffen wurden und dass wir in Würde geschaffen wurden, von Gott geliebt. Von Gott geliebt nach seinem Bild. Und das ist schon eine echt gute Nachricht. Das ist schon Euangelion, das ist schon Evangelium. Wir sind gut gemacht, weil wer hört das nicht gerne, dass er wertvoll ist, dass Gott ihn liebt, dass er wichtig ist, dass er Würde hat und Wert. Das hören wir alle gerne. Vielleicht ist es dir letzte Woche schon so gegangen im Nachgang, dass du gedacht hast, ja, aber wenn das wirklich so ist, wenn ich wirklich Würde habe, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde als Mensch, nicht nur ich, sondern alle anderen Menschen auch, aus allen Völkern und allen Nationen, ja, warum leben die denn dann so? Wenn das wirklich stimmt, ja, was ist denn dann kaputt in dieser Welt? Warum leben wir dann oft nicht so? Warum merken wir oft so wenig davon? Wenn alle Menschen Gott wirklich so am Herzen liegen und so viel Würde haben, wieso passt er nicht besser auf sie auf? Die Geschichte der Menschheit, die ist voll davon. Also wenn wir allein nur die letzten 4000 Jahre nehmen, über die wir schon einigermaßen viel wissen, aus den Geschichtsbüchern, dann liest sich das nicht gerade so, dass da lauter Menschen nach dem Bilde Gottes rumlaufen, oder? Und wenn wir die Konflikte, die Kriege, die Kriminalitätsstatistiken, wenn wir die sozialen Ungerechtigkeiten, die Lügengebäude in Politik, Wirtschaft und Kirche heute anschauen, also nicht nur die der letzten 4000 Jahre, sondern sogar heute noch im 21. Jahrhundert, in diesem aufgeklärten 21. Jahrhundert, wo wir doch alles so sehr im Griff haben, anscheinend. Wenn wir da diese Statistiken anschauen und Nachrichten lesen jeden Tag, wenn wir dann ehrlich sind, dann müssen wir uns eingestehen, ja Mensch, so viel besser sind wir doch gar nicht, oder? So viel besser sind wir doch gar nicht. Man hat den Eindruck, dass wir Menschen nicht fähig sind, im Umgang miteinander aus der Geschichte zu lernen, oder? Und dieser Eindruck entsteht ja nicht nur geschichtlich und global betrachtet, wenn man so die ganze Welt anschaut und irgendwie so anonyme Statistiken sich anschaut, sondern das kann man ja auch denken, wenn man auf sein persönliches Leben schaut. Vielleicht sitzt du hier und du hast von deinen Eltern nie die Liebe bekommen, die du dir eigentlich gewünscht hast. Vielleicht sitzt du hier und du bist tief verletzt von dem, dass deine Eltern dir ihre Liebe nicht zum Ausdruck bringen konnten. Vielleicht gab es einen Streit innerhalb der Familie oder mit Geschwistern oder mit den Großeltern. Vielleicht sitzt du hier und du wurdest in der Schule gemobbt mit Auswirkungen auf dein Selbstbewusstsein das du bis heute merkst. Vielleicht sind Sätze in dir drin, das schaffst du eh nicht. Du warst noch nie gut darin. Du bist nicht schön. Irgendwelche Sätze, die du gehört hast in der Jugend von den Eltern oder von den Klassenkameraden damals oder von irgendwelchen anderen Leuten, die dich bis heute verfolgen. Verletzt bis heute. Vielleicht hast du einen Körper, mit dem du nicht zufrieden bist. Vielleicht würdest du von anderen Menschen verletzt und verstoßen, würdest betrogen. Vielleicht sogar vom eigenen Ehepartner. Hast vielleicht nie einen Partner gefunden. Bist enttäuscht vom Leben. Vielleicht arbeitest du mit einem Narzissten im Büro. Vielleicht hast du sogar einen geheiratet und leidest unter ihm. Er manipuliert dich subtil. Vielleicht leidest du unter Armut. Vielleicht bist du betroffen von sozialer Ungerechtigkeit. Vielleicht bist du unruhig und getrieben und du findest diesen inneren Frieden nicht und du musst dich ständig ablenken, weil wenn du die Ruhe hast, dann bist du nicht innerlich ruhig, sondern nur äußerlich und dann bleibst du innerlich unruhig und du musst dich ablenken. Vielleicht spürst du auf irgendeine andere Weise, dass das Leben nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Das Leben ist manchmal und sehr oft sogar nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und warum ist das so? Warum kriegen wir Menschen das nicht in den Griff? Wir kriegen doch so viel in den Griff. Warum schaffen es wir nicht, uns selbst in den Griff zu bekommen? Unser direktes Umfeld. Wir merken, wir brauchen eine gute Nachricht. Je ehrlicher wir darüber reflektieren, wie es um uns als Menschheit und als Einzelne bestellt ist, und je mehr wir darüber nachdenken, was wir im Leben vermissen und nicht haben, was falsch gelaufen ist und heute vielleicht noch falsch läuft, desto mehr wird dieses Bedürfnis und diese Frage danach groß, ja, was ist jetzt mit dem Bösen? Warum kriege ich das nicht in den Griff? Ich will es in den Griff kriegen. Wir merken, wir brauchen eine gute Nachricht, die dann darüber hinausgeht, dass wir alle geliebten Menschen mit Würde sind. Das ist zwar ein ganz, ganz wichtiges Fundament, das zum Evangelium dazugehört, aber wir brauchen etwas, das darüber hinausgeht, dass man sagt, wenn sich jeder ein bisschen mehr anstrengt, ja, dann wird's gut. Wir merken, das funktioniert nicht. Das haben wir letzten tausende Jahre nicht hingekriegt. Aber manche sagen das ja trotzdem, wir Menschen, wir sind eigentlich sind von Grund auf gut. Weiß auch nicht, wieso wir so böse werden, aber eigentlich sind wir von Grund auf gut. Und ich weiß nicht, wie geschichtsvergessen man sein kann und wie realitätsblind man sein muss, um das wirklich von Herzen zu glauben, wenn man ein paar Jahre auf dieser Erde lebt. Wir brauchen eine Erklärung, die aufzeigt, warum diese Boshaftigkeit in uns Menschen so stark verankert ist. So stark verankert ist, ganz egal in welcher Gesellschaft. So stark verankert ist, dass wir sie nach Jahrtausenden immer noch nicht losgeworden sind. Sogar dann, wenn die Not gar nicht so groß ist. Wir sagen ja manchmal, Boshaftigkeit kommt, wird aus der Not geboren. Aber wir leben in einem Land, in dem jeder genug anzuziehen und zu essen hat normalerweise. Also die Not ist da nicht da. Und trotzdem haben wir das Böse unter uns und in uns. Und wir brauchen als eine Erklärung dafür und wir brauchen eine gute Nachricht, die erklärt, wie wir da wieder rauskommen. Ganz stark ist es mit der Frage verknüpft, warum wir das Evangelium brauchen. Wenn wir nämlich als Menschen eigentlich gut sind, aber nur so selten dazu kommen, das auszuleben, ja, dann wäre der Glaube und das Evangelium ja nur so ein kleines Gimmick. Ja, so ein kleiner Zusatz, den man eigentlich nicht braucht, aber es ist schön, das zu haben, aber man braucht es ja eigentlich nicht. Es wäre eine kleine Krücke, ein kleiner Trost, ein Zusatz, den man haben kann oder nicht und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Könnte man ja sagen. Ja, das ist ja dann halt so, wenn man von Gott getrennt ist, wenn der Mensch irgendwie von Gott getrennt ist, dann ist das halt so, lässt sich doch auch ohne ihn gut leben oder nicht. Ja, die Sonne scheint genauso hell, der Wein schmeckt genauso gut, die Aussicht in den Bergen ist genauso schön, ob mit oder ohne Gott. Und den Urlaub kann ich genauso genießen oder eben nicht genießen und der Alltag ist genauso stressig, egal ob ich Gott nah bin oder nicht. Ist doch egal, ist doch nicht schlimm. Für mich ist es vielleicht nicht schlimm oder wenn ich Gott habe, ist das gut und für meinen Nachbarn ist es nicht so schlimm. Für meinen Arbeitskollegen ist es auch nicht so schlimm. Kann man denken. Man kann auch so leben. Jesus und die Jünger, die scheinen dieses Problem aber nicht so auf dieser Ebene zu sehen, dass es ein gutes Gimmick ist, der Glaube. Sowas für die, die das halt wollen und die vielleicht noch ein bisschen besser leben wollen. Für sie war das viel grundsätzlicher, viel tiefer. Jesus stirbt einen schrecklichen Tod am Kreuz. Das war nicht schön. Das hat man nicht als Hobby. Das sucht man nicht so aus, damit es ein paar Leuten einfach ein kleines bisschen besser geht als sonst. Sondern das macht man ja nur, wenn es wirklich notwendig ist. Da kommt dieser Jesus, der Teil der Dreieinheit Gottes, auf die Welt, verlässt die Herrlichkeit beim Vater in völliger Genügsamkeit, in völligem Glück. Und dann wird er Mensch und dann leidet er. Und er stirbt einen qualvollen, schrecklichen Tod. So wichtig ist das Jesus. So groß scheint die Verlorenheit zu sein von uns Menschen. So tief verwurzelt scheinen wir mit dem Bösen zu sein. Dass das nötig ist, dass es nicht einfach reicht, dass man sagt, ja, hier habt ihr 10 Gebote, jetzt haltet euch mal daran. Oder ein Liebesgebot, liebt einander einfach. Ja, der Kern ist der Liebe, macht das und alles ist gut. Aber der Mensch kann sich scheinbar nicht dran halten. So dass Jesus sterben muss für die Schuld von dir und mir. So tief ist die Verlorenheit von dir und mir. So hoffnungslos bist du und ich, sind wir verloren. Dass wir Jesus brauchen. Paulus, von dem die meisten Briefe des Neuen Testaments kommen, der schreibt ja über die Verlorenheit, auch viel über die Verlorenheit des Menschen. Und der schreibt, dass die Verlorenheit des Menschen so elementar ist, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, damit Menschen davon erfahren. In 1. Korinther 9, Vers 16 und folgende, da schreibt er: Mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Hätte ich diese Aufgabe aus eigenem Antrieb übernommen, könnte ich einen Lohn dafür erwarten. Ich habe sie aber nicht gewählt. Sie ist mir übertragen worden. Gott hat mir die Aufgabe anvertraut, seine Botschaft zu verkünden. Ich bin also frei. Und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit. Weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. So ernst meint Paulus das. So verloren sieht er sich und die Menschen um sich her, dass es das wert ist. Dass es das wert ist. Hey, und ich frage dich einfach mal ganz direkt, wie viel ist es dir wert? Wie verloren denkst du, dass die Menschen um dich her sind? So verloren, dass das Sinn macht, was Paulus da macht? Paulus schreibt weiter im 2. Korintherbrief. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen, 1-mal wurde ich gesteinigt, 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorgen um alle Gemeinden. Gibt es jemanden, der schwach ist, ohne dass ich Rücksicht auf seine Schwachheit nehme? Gibt es jemanden, der auf Abwege gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde? Geht noch ein bisschen länger, der Text. So verloren, sagt Paulus, sind Menschen, dass er das auf sich nimmt. Wir denken manchmal, das Evangelium ist dazu da, dass wir uns besser fühlen, dass wir bekommen das, was wir uns wünschen, als ginge es dabei um uns selbst und um ein schönes Leben hier auf der Erde. Wie können wir nur? Wie können wir das nur denken? Wenn dein Leben so wäre wie Paulus Leben, wenn du leiden müsstest dein Leben lang, aber du könntest dadurch ein paar Menschen zu Jesus führen, hätte sich das gelohnt für dich? Die Verlorenheit ist ernst. Die Verlorenheit ist die ernste Sache der Menschen und auch von uns selber. Manchmal haben wir Christen, die wir Langchristen sind, vielleicht bist du noch gar nicht Langchrist oder zum ersten Mal hier, aber manchmal sind wir Christen, die lange Christen sind, wir haben das vergessen. Wir beschäftigen uns nicht mehr damit, wie verloren wir eigentlich sind. Wir verdrängen das. Wir verdrängen das, vielleicht weil wir es nicht aushalten. Ich weiß nicht warum. Die Trennung von Gott ist nicht nur irgendwie etwas, was uns ein bisschen ein schlechteres Leben auf dieser Welt gebracht hat. Sie ist so viel grundlegender. Die Trennung von Gott, die uns in 1. Mose 3 erzählt wird, ja, wir kennen das unter dem Namen Sündenfall, ja, dieser Moment, in dem sich der Mensch gegen Gott entschieden hat, genau diese Trennung ist die Ursache des Bösen. Und sie geht so viel tiefer. Und das müssen wir verstehen, weil wenn ich von einem Gott getrennt bin, dann bin ich nicht nur von einem souveränen Herrscher getrennt. Ja, so wie ich zum Beispiel getrennt bin von den Präsidenten und den Kanzlern dieser Welt und den Kaisern und Königen. Ja, da können wir auch sagen, da bin ich getrennt, da habe ich nichts damit zu tun und so. Und dann ist das schade. Aber so ist das nicht nur bei Gott. Gott, wir sind nicht nur getrennt von dem Herrscher der Welt, dass wir halt nicht bei ihm sind oder so. Sondern es geht viel tiefer. Wir sind getrennt von der Ursprung, von dem Ursprung und von der Quelle unseres Lebens. Unser Kanzler ist nicht die Quelle unseres Lebens. Die Regierenden dieser Welt sind nicht die Quelle unseres Lebens. Gott ist es. Die Quelle unseres Lebens. Wir kommen von ihm und sind auf ihn oder zu ihm hin geschaffen. Die Entfernung von Gott ist nicht nur eine räumliche Entfernung von ihm, sondern auch eine wesensmäßige Entfernung von ihm. Gott ist die selbstlose Liebe und wir Menschen sind von der selbstlosen Liebe getrennt. Gott ist die kompromisslose Gerechtigkeit und wir sind von der kompromisslosen Gerechtigkeit getrennt. Gott ist die wahrhaftige Güte und wir sind von der wahrhaftigen Güte getrennt. Gott ist lebendige, übersprudelnde Freude und wir sind von dieser lebendigen, übersprudelnden Freude getrennt. Gott ist der tiefe Frieden und wir sind von diesem tiefen inneren Frieden getrennt. Wenn wir Gott verlassen, verlassen wir das alles. Natürlich nehmen wir einen Abklatsch mit, weil wir sind ja nach seinem Bilde geschaffen. Und ein bisschen was ist noch da. Ein bisschen Liebe ist noch da. Ein bisschen Friede ist noch da. Ein bisschen Freude ist auch noch da. Aber nicht mehr so, wie es eigentlich sein soll. Es ist oft nur ein Abklatsch. Wie lieben wir denn? Wenn du eine Person liebst, dann hat das oft äußere Gründe dafür. Ja, wenn er zum Beispiel, wenn du ihn schön findest, bist mit deinem Partner wahrscheinlich auch deshalb zusammengekommen, weil du den Partner schön findest. Weil er bestimmte Erwartungen erfüllt, die du hast an ihn. Gute Leistungsfähigkeit hat, gesund ist. Weil er genug Geld nach Hause bringt vielleicht. Vielleicht, weil er dich auf eine bestimmte Art und Weise zurückliebt und dir das Gefühl gibt, dass du wertvoll bist. Vielleicht war das ein Grund. Vielleicht, weil du seine Meinungen teilst und er deine. Vielleicht, weil ihr sonstige Verbindungen habt, gemeinsame Verbindungen habt, die du attraktiv findest. Sie ist an Bedingungen geknüpft. Selbst die gute Liebe, die wir hier erleben, ist an Bedingungen geknüpft. Und ich rede noch gar nicht von dem, dass wir auch ohne Liebe leben können. Dass wir auch uns dem Hass hingeben können und der Wut und dem Zorn. Genauso ist es bei Gerechtigkeit. Natürlich ist Gerechtigkeit gut, jeder mag Gerechtigkeit. Aber oft ist Gerechtigkeit nur so lange gut, wie es mir dabei auch gut geht. Und solange ich nicht der Schuldige bin. Wenn ich der Schuldige bin, empfinde ich Gerechtigkeit manchmal nicht so gut. Oder wenn ich dafür etwas opfern muss, finde ich Gerechtigkeit nicht so gut. Soziale Gerechtigkeit ist ja im Prinzip gut. Jeder unterstützt das, niemand sagt was dagegen. Aber wenn die, die reicher sind, dafür was abgeben müssen, dann wird es dann schon kritischer. Oder wenn ich dafür Dinge opfern muss, dass soziale Gerechtigkeit hergestellt wird, ja, dann wird es ja schon schwieriger. Oder solange ich mir meinen Computer kaufen kann, ja, und mein Laptop und mein Handy, das mit Sachen hergestellt wird, die unter menschenunwürdigen Dingen, Umständen hergestellt wird, oder Kaffee oder Kleidung, irgendwie was, ne? Dann finde ich natürlich das schlecht. Aber ich freue mich, dass ich billig Klamotten und Sachen kaufen kann und genug Handys und Sachen habe, die ich möglichst alle 2 Jahre wechsle oder so. Oder? Gerechtigkeit wollen wir Menschen natürlich alle haben. Aber wir sind so schnell dabei, Kompromisse einzugehen, wenn wir merken, dass wir einen Vorteil davon haben. Und so funktioniert diese Welt. Und deswegen gibt es so große soziale Ungerechtigkeit, weil uns Gerechtigkeit zwar theoretisch wichtig ist und niemand sagen würde, er will ungerecht handeln, aber weil es uns manchmal gar nicht so wichtig ist, wenn es uns was kostet und wir lieber darüber schweigen und gar nicht darüber reden und uns das gar nicht bewusst machen. Wir können nur diesen Abklatsch von Gerechtigkeit leben. Manchmal wissen wir auch gar nicht, was gerecht oder was ungerecht ist. Ja, wenn ihr Kinder habt, ich habe 2 Kinder, wenn die streiten, ich weiß gar nicht immer so ganz genau, wer angefangen hat. Ja, ich kann gar nicht immer so Gerechtigkeit schaffen. Die ist uns verloren gegangen. Jetzt im Kleinen, wenn es ein Kinderstreit ist, genauso wie im Großen. Genauso ist es mit der Freude. Ja, die ist ein Produkt und geworden, ein Gefühl geworden, das dann eintritt, wenn irgendwelche Erwartungen erfüllt wurden. Aber wenn sie nicht erfüllt wurden, dann fehlt sie uns oft. Sie ist nicht mehr so grundsätzlich da, diese Freude, wie die, für die wir eigentlich geschaffen wurden und die in Gott eigentlich zu finden ist. Genauso ist es mit dem Frieden. Man könnte die Liste weiterführen. Wenn Gott nicht mehr da ist, ja, das ist das, was ich rausarbeiten wollte, wenn Gott nicht mehr da ist, dann ist es eben nicht nur so, als wäre der Herrscher halt gerade nicht da, sondern dann fehlen diese ganzen Dinge, die unser Leben ausmachen und die unser Leben gut machen, von denen haben wir uns dann auch entfernt, wenn wir uns von Gott entfernen. Und das ist die Ursache des Bösen, die Ursache der Sünde. Weil irgendwas muss an die Stelle Gottes ja kommen. Und meistens ist es dann ich selbst, mein Ego, mein Interesse. Das tritt meistens an die Stelle Gottes, wenn wir uns von Gott entfernen. Und das ist die Ursache, die Quelle des Bösen. Merken Sie schon gleich in 1. Mose 3, als Adam und Eva sich dafür entschieden haben, sich von Gott zu entfernen, das zu tun, was er nicht möchte, dann konfrontiert sie Gott und sofort ist die Lüge da, sofort ist die Scham da, sofort ist die Verleumdung da, weil das so tief geht. Weil die Entfernung von Gott auch die Entfernung von seinem Wesen ist. Also, wo das denn hinführt, das zeigt uns Römer 3 sehr drastisch, mit sehr drastischen Worten. Da sagt Paulus, alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen, also das der Rachen der Menschen, ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Das sind harte Worte. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Harte Worte, versteht ihr? Das ist die Art der Verlorenheit, in der wir Menschen stehen. Die Art der Verlorenheit, in der wir Menschen stehen. Und es klingt natürlich hart. Und natürlich gibt es auch Unterschiede, menschlich gesehen, zwischen Menschen, die eben ein bisschen mehr schlechter leben und Menschen, die eben ein bisschen besser leben. Aber im Kern spüren wir das, im Kern erleben wir das. Im Kern ist das eben der Anfang der Boshaftigkeit, dass wir die Quelle des Guten verlassen haben und dafür unser Ego reingesetzt haben. Und selbst wenn du perfekt bist, wenn du perfekt wärst, was ja keiner von uns ist, aber selbst dann würdest du merken, dass du verloren bist. Weil es dann noch die äußeren Dinge gibt, weil du in einer gefallenen Welt lebst. Du wirst merken, dass es Krankheit gibt. Du wirst es daran merken, dass es körperliche und seelische Verletzungen gibt in deinem Leben. Irgendwann, auch wenn du vielleicht gerade eine Phase der Gesundheit hast. Du wirst es daran merken, dass du alt wirst, dass der Körper irgendwann mal schwächelt und irgendwann auch mal aufhört zu funktionieren, Stück für Stück bis zum Tod. Du wirst es daran merken, weil es immer noch Opfer von Naturkatastrophen gibt. Weil wir uns gegenseitig Leid antun. Selbst wenn du selber perfekt wärst, würdest du das Böse erleben, weil andere es dir antun. Weil wir unseren eigenen Egoismus verfallen. Weil die ganze Schöpfung nach Erlösung seufzt, sagt Paulus mal in Römer 8. Römer 8, Vers 22. Die ganze Schöpfung seufzt nach Gott. Selbst wenn du Christ bist, merkst du, dass dann nicht alles perfekt ist, nur weil du dich Jesus genähert hast. So groß ist die Verlorenheit dieser Welt, die Gefallenheit der Schöpfung, das ist der theologische Ausdruck dafür. So groß ist sie, dass selbst wenn du zurückgekommen bist zur Quelle, selbst dann merkst du das noch, dass du in dieser gefallenen Welt lebst und dass du nicht perfekt bist. Die Tiefe der Verlorenheit, die geht so weit, dass wir uns manchmal sogar selbst dann nicht bessern können, wenn wir es wollen und wenn wir wissen, dass es richtig ist. Paulus beschreibt es mal so, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Oder in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Sie sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und wenn du eine Weile Christ bist, dann bin ich mir 100% sicher, dass du das kennst. Oder du hast irgendwie eine verschobene Selbstwahrnehmung. Aber dieser Kampf gegen die Sünde, gegen die eigene Natur, manchmal zu tun, was wir nicht wollen, darunter leiden wir sogar als Christen. Weißt du, wir Menschen, wir sind so schockiert, wenn in der Kirche oder in den christlichen Gemeinden, wenn da Priester, wenn da Pfarrer, wenn da Pastoren oder geistliche Leiter oder Kleingruppenleiter oder irgendwelche Menschen, die wir bewundern, wenn die fallen, wenn die sündig werden, das schockiert uns. Wenn die schlimme Dinge tun, die ganze Welt regt sich auf, ja, ganz, ist gleich in der Tageszeitung wieder, wenn Pfarrer und Priester oder was Böses tun. Und sind zu Recht schockiert, weil das sollte nicht passieren. Aber doch ist es Wahrheit, dass wir ja genau deshalb Christen geworden sind, weil wir Erlösung so sehr brauchen. Weil auch wir ohne Christus verloren sind. Weil auch wir noch nicht im Himmel sind. Weil auch wir noch nicht perfekt sind. Deswegen bist du Christ geworden, oder? Weil du Gott so brauchst, nicht weil du selber gut genug sein konntest. Und ich selbst ja auch. Ich bin ja Pastor, nicht weil ich glaube, dass ich besser bin als andere und deswegen anderen irgendwas erzählen kann, wie sie leben sollen, sondern ich bin ja deshalb Pastor geworden, weil ich Jesus so sehr brauche, dass ich gar nicht mehr ohne ihn kann. Jeden Tag brauche ich ihn. Manchmal denke ich, dass Gott mich berufen hat, damit ich keinen Blödsinn mache. Ja. Weil wenn ich nicht Pastor wäre, dann würde ich vielleicht ganz anders, noch anders sein. Aber auch jetzt spüre ich das. Auch jetzt spüre ich dieses Böse in mir immer noch. Und deshalb bin ich Pastor, weil ich Jesus brauche. Deswegen rede ich über das Evangelium. Deswegen wünsche ich mir, dass möglichst alle Menschen Jesus kennenlernen. Weil ich spüre, wie tief das Böse sitzt in mir selbst und in uns allen. Die Verlorenheit ist so tief. Auch christliche Ehen sind nicht immer rosarot. Und wir Christen sind auch nicht immer so voll Liebe, Geduld und Friedfertigkeit, wie wir eigentlich sein sollten. Und auch wir kämpfen mit Zweifeln, mit Krankheit, mit Trauer, mit Charakterschwächen wie alle anderen, bis wir mal endgültig mit Jesus vereint sind. So groß ist die Verlorenheit. Im Idealfall sind wir uns natürlich bewusst, dass wir bei Jesus und in seiner Nähe nicht nur immer wieder Vergebung finden, sondern dass wir darin auch Kraft finden, uns zu ändern. Und das stimmt genauso. Ich leugne mit dieser Verlorenheit nicht, dass wir Christen nicht auch fähig gemacht sind, anders zu leben. Dass Gott uns auch wirklich durch seinen Heiligen Geist die Kraft gibt und Veränderung schafft und eine Neugeburt schenkt. Und dass wir den Sieg haben in Christus. Den können wir haben. Und trotzdem leben wir in dem Spannungsfeld, dass wir nicht immer siegen. Dass wir schwach sind. Das ist ein Spannungsfeld, das es gibt. Also wir kommen in dieser Predigtreihe auch noch viel stärker dazu. Ja, wenn es um die Liebe Gottes geht, wenn es um Karfreitag geht und um Ostern und die Hoffnung und die Kraft der Auferstehung und so, dann wird es noch viel mehr Thema sein, diese Kraft, die es gibt im Evangelium. Aber für heute ist mir das so wichtig, dass wir das verstehen für uns, dass wir das nochmal an uns ranlassen oder vielleicht zum ersten Mal an uns ranlassen, wie verloren wir als Menschen wirklich sind. Dass das Evangelium so wichtig ist für dich und mich, dass wir es wirklich, wie Luther uns jeden Tag predigen sollten. Wie nötig haben wir es und wie nötig hat die Welt um uns her es, dieses Evangelium. Wir brauchen Jesus. Ohne Jesus sind wir verloren bis in alle Ewigkeit. Das ist eine Wahrheit, die können wir nicht ausweichen. Wir können vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Darum wird es auch nächste Woche nochmal gehen. Die Heiligkeit Gottes. Ohne seine Vergebung und ohne die Wiedergeburt können wir nicht verstehen. Wir und die Menschen um uns herum. Wir brauchen echte Umkehr, immer wieder neu. Darum, lasst uns dem Evangelium immer wieder neu aussetzen, es für uns in Anspruch nehmen, die Bibel lesen, gute Predigten hören, uns austauschen, Gemeinschaft haben mit Christen, indem wir uns darüber austauschen, uns ermutigen, uns anspannen, uns immer wieder neu die gute Nachricht sagen, auf welche Art und Weise auch immer. Lass uns zu feurigen Verkündigern aber auch werden, zu feurigen Verkündigern des Evangeliums, dass wir nicht müde werden, dass wir nicht irgendwie sagen, ja, sollen die anderen selber gucken, wie sie irgendwie zum Glauben kommen, sondern lass uns immer wieder neu andere Menschen einladen zu diesem Glauben. Wir brauchen es und die Welt braucht es, das Evangelium. Weil wir ohne es verloren sind. Ich bete. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Evangelium geschenkt hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns ja nicht einfach uns selbst überlässt und unsere Verlorenheit überlässt, sondern dass du uns so liebst, dass du alles gegeben hast, um am Kreuz für unsere Schuld zu sterben, dass wir zu dir kommen können, Frieden haben können, mit dir verändert werden können in deiner Gegenwart, gerettet werden können und diese Hoffnung auf ein ewiges Leben haben, in dem es vollkommen sein wird, vollkommen gut sein wird. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du diese Wahrheit in uns bewegst. Jesus, wir wollen sie nicht irgendwie verstauben lassen, sondern wir wollen sie uns immer wieder neu vor Augen haben. Halten. Und wir wollen mit unserer eigenen Schwachheit immer wieder zu dir kommen. Jetzt und heute, morgen. Und wir wollen Menschen mit einladen. Nicht aufhören, ja, Menschen immer wieder Impulse zu geben über das, wer du bist, dass du uns liebst, dass du unsere Verlorenheit und dass unsere Verlorenheit erlösen kannst. Dass wir nur noch zusagen müssen, einschlagen müssen, Ja sagen müssen zu dir. Und das wollen wir machen als Einzelne und auch als Gemeinde, Jesus, dass wir die Zeugen sind, für die du uns auch berufen hast. Wir wollen offene Augen haben für das, was du tun willst und in dein Werk, in dein Rettungswerk mit einsteigen, hier in Lörrach. Dir zur Ehre. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.